Ja, guten Tag, Herr Fenner,
Herr
hier ist der Eckart von der Literaturlounge. Ja, wir haben ja heute, Sie haben das Buch Enkelszungen geschrieben, erschienen im Medu Verlag. Wie kommt man auf die Idee, ein solches Buch zu schreiben?
Naja, also so ein Buch geht natürlich nur durch persönliche Erfahrung. Also kann das überhaupt initiiert werden. Also es ist durch ein Ereignis. Ich bin natürlich wie bei allen wichtigen Dingen im Leben, bin ich dann nur so reingeschlittert. Und zwar durch ein Ereignis, auf das ich überhaupt keinen Einfluss hatte. Und das war, ich wurde einfach Großvater. Mein Enkel Paul kam zur Welt. Und damit, ja, also damit ging es noch überhaupt nicht los, sondern es begann eigentlich also mit dem ersten Wort von Paul, diesem, also jenem, also irgendwie ominösen ersten Wort, in
Den
dem ein,
Löffelbagger?
wie,
Den
dieser berühmte
Löffelbagger?
Löffelbagger, genau. Also da, wo, also zum ersten Mal, also wie sagen, also irgendein Wort einen persönlichen Ausdruck leistet. Und das war bei meinem Sohn Paul das Wort Löffelbagger, das mit seiner tiefen Liebe zur Baumaschine zusammenhing. Ja, und dann war das eigentlich so, ich fand es so markant, dass ich gedacht habe, also ich wusste natürlich auch, also dabei wird es nicht bleiben. Und
Bleibt es nie
so
bei
dass
einem Wort?
ich bei diesem einen Wort, so markant es war, es werden weitere markante Worte oder ganze Sprüche, wenn er dann ganze Sätze mal sagen würde, kommen. Und da hatte ich irgendwie diesen Beschluss, also da hatte ich mir vorgenommen, also ich fange an, das aufzuschreiben. Was dann daraus geworden wäre, kann man nicht so genau sagen. Es kam nämlich noch hinzu, dass ich dann mit befreundeten Müttern darüber sprach, und die fanden es eine sehr gute Idee und hatten mir gesagt, auch, dass sie das eigentlich bei sich selber auch schon vorgehabt hatten, und das, weil sie also ihre eigenen Kinder auch extrem witzig und komisch und originell fanden mit dem, was sie sagten. Und dann fingen sie mir an, ihre Anekdoten von den Kindern zu erzählen. Und da ist wieder was Seltsames passiert. Nämlich, ich stellte sich heraus, dass sie sich an höchstens drei dieser Anekdoten erinnern konnten. Und
Ja.
ja, da hatte ich dann eben gedacht, es muss irgendwie auch daran liegen, also es gibt dann quasi existenziellen Unterschied zwischen Eltern und Großeltern, wenn es um die Bewahrung von Enkelsprüchen geht. Und da auf dieser Spur bin ich dann einfach weitergegangen.
Also was mir natürlich dann aufgefallen ist, wie oft passiert es, weil ich vergesse ja prinzipiell auch immer Zettel und Stift, wenn ich mir so langsam sicher, mir kommen dann so die intelligentesten Fragen bei einem Interview, für ein Interview kommen wir meistens so beim Kaffee trinken irgendwo mit Freunden und Bekannten
Ja,
und ich habe nie einen Zettel und einen Stift dabei.
genau, genau, da sprechen Sie was ganz Essentielles an.
Wie oft kommt es eigentlich vor, dass man dann, wenn es wirklich brennt, gerade mal wieder nicht Zettel und Stift dabei hat.
Eigentlich nie. Man hat in der Regel nie, wenn es wirklich notwendig wäre, Zettel und Stift dabei. Es sei denn, man kennt das Problem und hat sich entschlossen, ein Opernchronist zu werden, und fängt an, also das irgendwie mehr oder weniger systematisch zu tun. Also immer, also ich treffe jetzt meinen Enkel, habe ich also Süßigkeiten dabei oder oder das, was ich mit ihm machen will, und habe ich auch Stift und Papier dabei. Wobei es dann auch also immer wieder also totale Versager gibt und dann mal verzweifelt. Ich habe schon Sprüche von meinen Enkeln, nur die Stichworte habe ich also irgendwie auf ja, Wäschereizetteln und irgendwelche Rechnungen, Supermarktrechnungen irgendwie draufgeschmiert mit irgendeinem ergatterten Bleistift oder so. Und ich habe natürlich auch einige vergessen. Also wenn das mir nicht möglich war. Also auf jeden Fall hatte ich dann so auf die Weise ein Archiv zusammengetragen. Also und das sind ja sehr viele geworden und das ist sehenswert. Das ist einfach ein einziger Sauhaufen. Das sind also die merkwürdigsten Zettel, die sich da über die Jahre irgendwie abgelagert haben.
Wahrscheinlich auch von den, Sie haben ja drei Kinder, wahrscheinlich auch von allen dreien.
Ja, Also darauf habe ich geachtet, wobei ich also echt sagen muss, dadurch, dass mein erster Enkel Paul eben 5 Jahre Vorlauf hatte, bis dann mein zweiter Enkel Leo kam und dann erst also 2 Jahre später Lilly, das einzige Mädchen. Also durch diesen Vorsprung hat Paul natürlich auch einen, wie sagen, Anekdotenvorsprung geschaffen. Also weil er einfach über viele Jahre der einzige Enkel am Platz war und deswegen auch natürlich die ganze Aufmerksamkeit der ganzen Familie genoss. Also das, insofern sind da die Jüngeren etwas, kommen später und sind da etwas benachteiligt, haben sich aber dann auch anekdotisch, muss ich echt sagen, wirklich voll ins Zeug gelegt. Also ist doch noch eine relativ reiche Ernte geworden
mit ihren. Wobei man ja einfach auch sagen muss, bei dem Buch, was mir einfach aufgefallen ist, gut, Sie sind vielleicht mit den Anekdoten ein bisschen kürzer gekommen, mag sein. Das mag jetzt einfach mal dahingestellt sein, weil man muss ja auch irgendwann einen Cut machen. Aber jedes von Ihren Enkeln hat ja auch seine eigenen, ist ja ganz anders wie der Paul oder wie die Lilly oder wie der Leo. Sie haben ja ganz andere Interessen. Wie wichtig war das eigentlich auch? Oder wie schnell konnte man eigentlich auch als Großvater, Großeltern auch die verschiedenen Begabungen der verschiedenen Enkelkinder einfach auch mal erkennen?
Ja. Also das, was Sie da ansprechen, das ist nämlich auch ein heikles Thema. Wissen Sie, man kann nämlich auch die Begabungen und Eigenheiten von Kindern kann man auch zu früh erkennen und das dann irgendwie sich dann mehr oder weniger darauf festlegen und also eben das, was ich nenne, ein Bild sich von einem Kind machen. Und das muss man, sollte man ja unbedingt vermeiden. Also dass man, also es gibt ja auch in dem Buch gibt es ja auch so kleine Gebrauchsanweisungen für Chronisten, also andere Großeltern, die sich vielleicht also da irgendetwas also motiviert und angesteckt fühlen könnten und die das eben für sich selber auch probieren bei ihren eigenen Enkeln. Und da gibt es eben 3 Grundregeln und die erste ist, man soll sich nie ein Bild von seinem Enkel machen, weil das der Feind, dieses Bild zum Feind seiner offenen Entwicklung wird. Also man muss einfach immer einberechnen, dass diese Kinder sich auch derartig blitzartig, also wirklich innerhalb von wenigen Monaten auch so fundamental ändern und wieder völlig neue Eigenschaften und Seiten von ihnen zum Vorschein kommen, dass das alles praktisch wie ins Unreine erfolgt, was man von ihnen wahrnimmt. Und das muss man irgendwie einbehalten. Die zweite Regel ist, man soll also zwar kein Bild, aber man soll eben viele, viele Momentaufnahmen machen und das dokumentieren, indem man zum Beispiel ihre charakteristischen Sprüche aus der und jener Situation eben festhält. Und dritte Regel ist übrigens noch, man soll immer das Datum hinzufügen, dass man weiß, wann es passiert ist. Weil man sonst es nicht mehr orten kann. Also wann hat der diesen Wahnsinnsspruch eigentlich gesagt und also unter welchen Umständen und so. Ja, das sind meine 3 Regeln. Also natürlich, Ihre Frage war, natürlich bilden sich natürlich unterschiedliche Profile heraus. Also wobei ich echt sagen muss, also das, was wirklich also nicht zu leugnen ist, sind natürlich, wie sagen, also dann doch nach einiger Zeit so geschlechtsspezifische Unterschiede. Also das, also da gibt's natürlich kein Vertun.
Ja, das ist klar.
Ja, so hundertprozentig klar war mir also das, also vor meinen Enkeln nicht. Also wissen Sie, ich komme ja aus einer Generation, wo wir damals, als wir Eltern waren, haben wir das stark bezweifelt, ob es also bindende Geschlechterrollen gibt. Das haben wir bei unserer Tochter dann auch also teilweise durchgeführt und wurden dann aber natürlich eines Besseren belehrt. Aber also ob das nun so hundertprozentig immer klar ist mit dem geschlechtsspezifischen Verhalten, also bei Kindern, ist also ich will sagen, ist ein offenes Feld.
Ja, natürlich. Es ist, aber man sollte einfach dem Kind auch den nötigen Freiraum lassen.
Mhm. Ja, eben. Und deswegen also nicht zu früh auf dieses oder jenes festlegen. Ja. Also wobei sie natürlich, ich habe das auch in dem Buch dann zugegeben, sich natürlich unterschiedliche Interessenslagen immer stärker rausbilden. Zum Beispiel, also dass mein mittlerer Enkel Leo eher doch so Anzeichen zeigt, dass die eher auf den zukünftigen visionären Wissenschaftler hindeuten, während mein Paul, also der Ältere, eher so ein praktisches, technisches Interesse hat. Also eher so, wenn man so will, auf Ingenieur oder Arzt hindeuten, während Leo also von reinem Forscherdrang dann auch beseelt ist, der dann oft auch ganz abstrakt ist.
Ja, das ist ja manchmal auch gar nicht mal so, das ist ja gar nicht so verkehrt. Gibt es eigentlich Aussprüche, die Ihnen besonders immer wieder im Ohr liegen bleiben?
Ja, ich würde auch sagen, wir reden jetzt die ganze Zeit drüber. Also es gibt natürlich darüber, was Sie sagen, aber vielleicht ist es wirklich auch mal schön, kurz erstmal zu hören, was der Einzelne so gesagt hat. Also wenn ich da einfach jetzt mal so drei Anekdoten von jedem eine bringe. Ich nehme mal kurze, damit es also nicht ganz so umständlich wird oder so.
Ja.
Ja, dann fange ich mal so an, natürlich mit dem Paul.
Als Ältester.
Und als der Ältesten, und er hat den einfach doch dann auch den Vorlauf. Also Paul mit 4 Jahren. Der 4-jährige Paul und ich sprechen über die Kinder in seinem Kindergarten. Ich erwähne eine gewisse Michelle, die er einmal als seine beste Freundin bezeichnet hat. Aber jetzt widerspricht Paul empört. Michelle ist nicht mehr meine Freundin. Ah, warum nicht? Was ist passiert? Sie will nicht, dass ich sie haue. Ich wende ein, dass man ihr das nicht ernstlich zum Vorwurf machen könnte, doch Paul kontert bitter. Ja, aber dafür haut sie mich.
Ja, das sind so diese kleinen Liebesbekundungen. Das sind die kleinen Liebesbekundungen im Kindergarten. Das ist,
Die Beziehungssuppe wird dort schon zusammen angerührt.
Ja.
Also nochmal Kindergarten jetzt zu Leo. Ich frage den ebenfalls 4-jährigen Leo, wie es heute im Kindergarten gewesen ist. Schön. Wir haben Wolf und die 7 Geißlein gespielt. Ah, sehr schön. Warst du der Wolf? Nein, das war der Noah. Dann warst du eins von den Geißlein. Nein, ich war das Haus. Wirklich? Ja. Da hatten echt alle 7 Geißlein bei dir Platz? Na klar, hei. Ich war ein Haus und keine Pommesbude. Ist der Spitzname, den Paul für mich kreiert hat. Das geht zurück auf eine charakteristische Begrüßung, mit der ich immer begrüßt hatte, und daraus ist dieser Spitzname gekommen. Hei. Meine Frau heißt übrigens Mormor, also bei den Enkeln.
Man hat ja immer solche bestimmten Begrüßungsformeln. Das ist
genauso.
Es ist aber auch genauso zum Beispiel zwischen mir und meiner Schwester zum Beispiel. Je nachdem, wo wir gerade aufeinander gelaunt sind, fallen die Begrüßungsformeln noch aus. Also das ist, dann kann ja mein Vater schon dann ablesen, wie der Abend heute wird oder so. Das ist
also, ach so, Also, da gibt es die zärtlicheren und die weniger zärtlichen.
Richtig, das ist schon so, oder so diese Necke, das sind so kleine Neckereien auch teilweise.
Ja, ja.
Und auch gegenüber, je nachdem, wie ich meinen Vater anspreche, weiß der dann auch, okay, ich bin gerade so und so drauf oder sonst irgendwas. Also das ist schon, da gibt es schon wirklich solche kleinen Nuancen oder wie man das halt einfach so nennt.
Ja, ja. Aber so, ich glaube, und jetzt machen wir noch Lilly, eine bezeichnende Anekdote. Also, mit ihren 7 Jahren ist Lilly schon so viel in der Welt herumgekommen, dass ihre Mormor, wie meine Frau von den Enkeln seit ihr genannt wird, nur staunen kann. Mormor ist ihr Leben lang eher ungern verreist und das kann man von ihrer Enkelin nun überhaupt nicht sagen. Und im nächsten Sommer, verkündet Lilly, wird sie mit Mama, Papa und allen nach Neuseeland fahren. Da ist Mormor wieder einmal platt. Wirklich? Bis nach Neuseeland? Was? Ach nein, an die Nordsee, verbessert sich Lilly. Aber da haben wir ein eigenes Haus und einen eigenen Fluss und einen eigenen See. Und dann noch die Nordsee. Mormor zeigt sich derartig beeindruckt von dieser Überfülle, dass es Lilly ein bisschen unheimlich wird. Und deswegen schränkt sie bescheiden ein. Aber die haben wir bloß gemietet. Na, immerhin, Lillykind, die Nordsee. Naja, nicht die ganze Nordsee, weißt du, bloß so ein Viertel von ihr. Das war Lilly.
Ja, was macht für sie eigentlich, also es gibt ja bestimmte Aussprüche von meiner Oma, meine Oma kann da auch mal solche Storys erzählen oder mich, was ich da so teilweise verzapft habe. Da kommt dann so zum Beispiel, ich komme vom Garten runter zu meiner Mutter und es gab frischen Rhabarber bei uns im Garten. Und ich dann
was, so, und Sie? Entschuldigung?
Es gab frischen Rhabarber bei uns im Garten.
Ah ja,
Und ich dann zwischendurch noch bei irgendjemandem zwischendurch stehen geblieben. Man muss dann dazu sagen, ich komme ja vom Dorf und der Weg von unserem Garten oder von meiner Oma bis zu uns nach Hause, das waren keine 100 Meter. Und meine Oma sagt dann so, denk dran, es gibt frischen Rhabarber. Mhm. Und ich habe an dem Tag oder ich habe kurze Zeit vorher Alibaba, eine Geschichte davon gehört, Alibaba und die 40 Räuber. Und irgendwie habe ich ja darüber nachgedacht und kam dann noch bei irgendwelchen Bekannten vorbei und kam dann Stunden später mehr oder weniger erst nach Hause und sagte dann zu meiner Mama, Mama, ich soll dir im Übrigen von der Oma sagen, es gibt frischen Alibaba, richtig frisch zusammen zurechtgemacht und
wunderbar.
Kannst du oben abholen. Und meine Mutter da erstmal überlegt, was meint er jetzt eigentlich mit Alibaba? Und, das war dann halt so Sachen.
Aber Eckert, das hat Ihnen die Oma erzählt. Also das finde ich einen ganz wichtigen Punkt.
Weil meine Mutter kann es mir nicht mehr erzählen, weil die ist leider nicht mehr.
Ja, ach so, ja, nee, das ist natürlich schade. Nein. Aber ich denke, also ich finde es gar nicht so untypisch, dass die Großeltern also für solche Dinge oft das bessere Gedächtnis haben. Das ist ja auch so eins der Anliegen in meinem Buch, dass ich einfach andere Großeltern auch ermuntern will, also sich anekdotisch, also chronistisch zu betätigen, weil ich überzeugt bin, dass die Großeltern sowieso die viel, viel geeigneteren Chronisten sind im Vergleich zu den Eltern. Weil Eltern schaffen das einfach nicht, also diese ganzen Sprüche-Reichtum ihrer eigenen Kinder, also irgendwie für die Nachwelt zu überliefern. Es ist, erstmal sind sie zu oft zu gestresst und dann fehlt ihnen ganz oft auch der Humor für bestimmte Sachen, die die Kinder sagen, weil sie gezwungen sind, sie müssen die Kinder erziehen und oft sagen die Kinder Sachen, die also im Grunde also hochkomisch sind, aber eigentlich also einen Erziehungsberechtigten eigentlich nur ängstigen können. Also ich weiß nicht, da gibt's so mit meiner Tochter gab das mal so ein So ein Beispiel, als wir selber noch Eltern waren, und wir waren auch ganz schlechte Chronisten als Eltern, nur jetzt als Großeltern versuchen wir da einiges gut zu machen. Aber damals mit meiner Tochter war das eben so, dass die gerade noch, da war sie 4, also noch voll in dem kindlichen Größenwahn befangen und rannte irgendwie zu meiner Frau über die Straße und wurde beinahe von einem Lastwagen überfahren. Ne? Und meine Frau schreckensbleich machte dann Vorhaltungen und sagt so, du musst mehr aufpassen, hast du das nicht gemerkt, der Lastwagen hätte dich beinahe überfahren, dann wärst du tot oder so. Und Jette trompetete dann mit ihren 4 Jahren und sagt, ach, der soll nur kommen, dieser Lastwagen. Wenn der dann über mich drüber fährt, dann ducke ich mich so und dann hebe ich ihn hoch und dann drehe ich ihn gegen den Reifen, bis er nicht mehr weiß, wie er heißt. Ne? Also, und das ist eigentlich, wenn man das jetzt so hört, ich finde das heute noch witzig. Aber damals fand ich das überhaupt nicht witzig.
Weil da ist ja die ganze Situation, die ist ja in dem Moment, man hat ja auch Angst um sein eigenes
Kind. Ja, man hat doch so viel Angst um das Kind. Und wenn man denkt, wenn das jetzt nicht mal hinterher erschrocken ist, dann rennt es gleich unter den nächsten Lastwagen und so. Hm? Also, und da ist, das ist eben meine These. Deswegen sind eher Großeltern, die ja also nicht für die Erziehung der Kinder verantwortlich sind, sondern die das praktisch also nur immer am Rande eigentlich so mitkriegen bei ihren Eltern. Deswegen sind sie die geeigneten Chronisten, weil sie haben den inneren Abstand, sie sind nicht verantwortlich und sie haben auch mehr Sinn für Humor als die geplagten Eltern.
Wobei mein Vater hat mir dann auch mal so, so losgerissen, meine Urgroßeltern haben Diamanten Hochzeit gehabt und große Feier und ich noch ziemlich jung. Mhm. Und da war dann auch der Pfarrer da und der hat dann da eine Rede gesprungen und ich dann so zu meinem Papa, 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 ist das eigentlich der liebe Gott da vorne oder?
Ja. Was ist das?
Ist das da vorne der liebe Gott, der da gerade da vorne spricht? Mein Vater so, das sind dann so die Highlights, das sind dann so die kleinen Highlights,
die auch mein Vater dann
so gelegentlich von mir sich gibt. Aber ich glaube, der Unterschied, warum die Großeltern auch die besseren Chronisten sind, ist auch, glaube ich, der gewisse Abstand. Weil als Eltern hat man man ist ja total involviert in diese ganze Situation. Man als Großeltern sieht man bestimmte Sachen einfach etwas lockerer.
Ja.
Kann ich zum Beispiel. Meine Großeltern waren da teilweise wirklich sehr, sehr locker und gelöst.
Ja. Nein, die Großeltern sollen ja auch, also ich habe das im Buch mal jetzt irgendwie beschrieben, sie sind für den Kuchen im Leben zuständig und nicht für das tägliche Schwarzbrot. Also das müssen leider die Eltern übernehmen als Rolle. Und ja, also bei uns war das ganz häufig so. Bei uns durften die Kinder auch Sachen, die sie zu Hause nicht durften.
Ja, natürlich.
Gut, da gab es dann zum Teil sogar auch ein bisschen Knatsch mit den mit den Eltern, aber eigentlich ist es so auch was eigentlich so ein bisschen etabliert. Also dass Großelternbereich einfach auch, wie ich sagen, Freiraum ist. Außerdem, was ganz wichtig bei uns auch war, ist, dass wenn die Enkel zu uns kamen, sie wollten eigentlich immer nur einzeln kommen, weil sie dann diese ganze extremen Luxus und Segnungen des Einzelkindes genießen konnten. Hm? Sie konnten sich für kurz also die Illusion geben, sie wären ein irgendwie unglaublich verwöhntes Einzelkind. Und ja. Und das haben wir natürlich gerne aufrechterhalten und dann kam schon dann der Nächste und der wurde dann wieder genauso irgendwie, bekam einen Traumservice geboten.
Wie schnell war Ihnen eigentlich klar, dass Sie ab einem gewissen Zeitpunkt einfach mal sagen müssen, ich muss jetzt einfach mal einen Cut machen? Ab wann hat man gemerkt, es kommen nicht mehr so lockere, flockige Sprüche einfach mal rüber?
Ja, das ist nämlich so. Also ich musste irgendwann mal natürlich einen Cut machen, weil ich ja auch, also wie gesagt, auch schon im fortgeschrittenen Alter bin und man muss doch dann irgendwie schauen, dass die Ernte auch in die Scheuer kommt. Aber das ist es eigentlich weniger, sondern es ist einfach so, dass diese hochkomische Zeit, also wo Kinder diese Wahnsinnssprüche loslassen und diese Wahnsinnsreaktionen auf unsere Welt haben, die ist begrenzt, diese Zeit. Also das geht nur, also ich würde sagen, das beginnt also ab dem Punkt, wo sie wirklich zu sprechen beginnen, geht es, bis 12. Und dann wird es immer weniger. Und weil dann fangen sie an, sich also praktisch auf auf den Erwachsenenreim über die Welt, den haben sie sich dann angeeignet. Sie fangen eben an, die Welt so zu sehen und so wahrzunehmen, wie das dann eigentlich Erwachsene tun. Da spielt die Schule natürlich auch eine ganz große Rolle, dass die in den Kindern also praktisch ja auch eine gewisse Normierung sieht und wo die Kinder dann aufhören, sich ihren eigenen Reim auf diese verwirrende Realität zu machen. Und das ist ja auch schön, das gehört dazu, das zu jedem Heranwachsen, das muss sein, aber der traurige Nebeneffekt ist, dass sie aufhören, so komisch zu sein, wie sie es vorher waren. Und diese wunderbare Sprüche loszulassen, also wo man plötzlich merkt, also da ist irgendwie ein ganz anderes Auswerten und Erleben einer oft auch gemeinsamen Realität. Also man hat mit dem Kind was zusammen erlebt und das Kind wertet es aber ganz, ganz anders aus und interpretiert es so hundertprozentig anders, als man das selber getan hat. Also und das ist macht oft diesen wahnsinnig komischen Effekt.
Ja, das kann ich also bestätigen. Ich habe ja jahrzehntelang Jugendgruppen geleitet im Alter von 8 bis 12 Jahren. Und ja. das war
auch die Zeit ungefähr, gell?
Da gibt es so viele Storys oder da hat sich so viel entwickelt untereinander. Das ist einfach auch wirklich richtig toll. Ja. Hat auch richtig viel Spaß gemacht. Und auch heute, ich sehe die Kids danach heute teilweise noch und es ist immer schön zu sehen. Und man hat auch immer so, erinnert sich noch daran oder weißt du noch, was du damals gemacht hast oder sonst irgendwas. Also schon teilweise ziemlich lustig. Und man kann da auch gemeinsam drüber lachen. Gibt es eigentlich auch einen Zeitpunkt, wo sie auf einmal festgestellt haben, es schleicht sich so eine gewisse Routine auch ein als Großeltern? Oder wo haben sie dann, gab es Unterschiede zwischen den Kindern, die sie einfach auch festgestellt haben, weil sie halt einfach gesagt haben, ich habe das ja schon mal erlebt?
Naja, es ist vielleicht, also natürlich beim ersten Mal ist natürlich alles irgendwie ganz neu und an sich schon irgendwie erstaunlich und ungewohnt und so. Aber Routine kann man nicht sprechen, weil die so unterschiedlich sind. Es ist jedes Mal wieder ganz anders, wenn so ein kleiner Mensch neben einem und vor einem immer größer wird. Und also da läuft jedes Mal eine ganz, ganz andere irgendwie Inszenierung, an der man dann teilhat. Also mit Routine, das kann ich nicht sagen.
So am Anfang
man vielleicht ist halt ein bisschen erfahrener als Opa oder Großeltern.
So beim Wickeln also, oder so, das ist schon, das kennt man ja, ja mittlerweile oder so.
Ja, ja.
Aber so prinzipiell, wie man mit dem Kind umgeht, weil es einem, glaube ich, doch immer wieder überraschen kann, oder?
Ja, nee, also das ist auch. Und dann ist also meine Enkelin Lilly ist, also jetzt nicht nur, weil sie ein Mädchen ist, sondern sie ist dann sie ist als Person so hundertprozentig anders als die Buben und sie ist, und dann ist sie eben noch als Mädchen anders. Und da laufen dann Dinge, die bei den Buben überhaupt nicht laufen. Also das ist, es gibt da so ein Kapitel in dem Buch, das heißt Technik und Geschlecht und da denke ich da ein bisschen drüber nach, über diese völlig unterschiedlichen Einstellung, die die Buben zeigen und die die Lilly zeigt. Und die beiden Buben, die haben sich also von vornherein wirklich, also ganz so, wie es eigentlich das Klischee ist, haben sie sich für alles Technische, alles Mechanische, haben sie sich also total interessiert. Alles, was man mit den Händen machen kann, was man also irgendwie anfassen kann und was irgendwie funktioniert. Und da muss man dahinter kommen und so. Das. Also die haben sogar Häkeln haben sie mehr gemacht als Lilly, weil Häkeln eigentlich so richtig handwerkliche Sache ist. Die waren ganz bedeutende Boschi, diese Mützen, Häkler.
Ja.
Also das. Und bei Lilly war immer also eigentlich eher so eine Fantasiewelt. Also so Prinzessin Lilly, Fee und Zirkus. Sie hat ganz lange Zirkusphase gehabt. Und sie war von vornherein viel, viel mehr verschwestert, also eigentlich mit Tieren und den ganzen Lebewesen auf der Erde. Man durfte auch nie eine Fliege in ihrer Gegenwart erschlagen und so. Also das. Und da gibt's so eine kleine Anekdote, wo die Buben waren natürlich total mit Monster Trucks und irgendwie diesen ganzen Kampf, Wesen, also die ja alles, also wie sagen, personalisierte Maschinen sind. Und bei Lilly war es genau umgekehrt. Also sie hat sich einmal nur für Maschinen interessiert, weil da gab es doch diesen Film Cars, also diesen Animationszeichentrickfilm.
Pixar
Cars. Ja, genau. Ja, war so ein Pixar-Film. Ja, sehr netter Film. Den fand sie also großartig. Und dann hat sie so ein Mosaik gekriegt, tausendteilig, mit einem Bild aus Cars zu Weihnachten. Und hat sie mit Feuereifer dann also das Mosaik gelegt und hat so irgendwie so sinnend saß sie dann da drüber und plötzllich hat sie ganz versunken gesagt, schlüpfen Autos eigentlich aus Eiern? Sie hat einfach überhaupt kein technisches Verständnis oder Interesse. Ja, aber die hat aus allem Natur gemacht.
Ja, ja. Also ich habe als Kind also wesentlich mehr irgendwo gebaut oder also Butchen gebaut,
ja,
Staudämme gebaut, also was für meine Schwester zum Beispiel. Da war ich wesentlich häufiger draußen. Also
ja,
meine Schwester. Ja. Dafür also, war meine Schwester dann eher so diese Pferde oder Pferde und
Pferde. Pferde ist natürlich auch der Fangse. Das ist natürlich auch ein ganz großes Stichwort.
Das ist auch jetzt, Jahrzehnte später, bei meiner Schwester immer noch ein großes Thema. Aber das ist auch
so. Das war bei Lilly auch so, das war aber bei meiner Tochter auch so. Und das Witzige ist, war bei meiner Frau auch schon so. Also, und ich habe ja, ich stelle ja in dem Buch die steile These aus, dass also kleine Mädchen, die sich für Pferde interessieren, später also irgendwie ganz wesentliche Eindrücke und Prägungen, positive Prägungen erfahren für den späteren Umgang mit Männern. Also die üben das praktisch mit Pferden und können deswegen dann später auch besonders gut mit Männern umgehen.
Was kann man eigentlich als Großeltern auch von seinen Eltern, von seinen Enkeln lernen? Kann man da auch was mitnehmen?
Ja, doch. Also das muss ich sagen, das ist wirklich nicht nur, also das ist jetzt nicht so, nicht Koketterie oder sage ich nicht so, sondern also meine Enkel haben pausenlos meinen Horizont erweitert. Ich weiß nicht, ob ich ihren Horizont erweitert habe, aber die haben meinen auf jeden Fall erweitert. Also zum Beispiel, was ich über Dinosaurier weiß, wobei das ein Bruchteil von dem ist, was Leo zum Beispiel über Dinosaurier wusste. Oder ich habe ständig Dinge gemacht, die ich ohne meine Enkel nie gemacht hätte und die ich dann aber selber auch ganz interessant fand. Also
das ist, ja, deswegen habe ich auch mal gedacht, ich frage einfach mal nach, weil man kann ja wirklich auch von Kindern, man kann unwahrscheinlich viel lernen. Oder
ich muss auch sagen, dass ich, also mit dem Kind, Ja, mit einem Kind nimmt man, es ist auch so, wenn man also jetzt mit dem Kind einen Tag verbringt, dann da fragt man sich ganz anders, also was soll denn überhaupt laufen? Was machen wir? Es ist ganz klar, man muss was unternehmen. Also einfach nur rumhängen und reden und so geht mit dem Kind nicht. Und da und dann kommt man auf Ideen, auf die man sonst normalerweise gar nicht tut. Also kommt, also das Kind bringt einen drauf. Also man weiß ungefähr, entweder hat es eigene Vorstellungen oder man weiß halt, was es gerne, was es interessant finden könnte. Und schon strukturiert sich dann also dieser Tag danach und man verbringt ihn auf eine Weise, die man ohne das Kind nie getan hätte. Und so geht es eigentlich die ganze Zeit weiter. Also ich,
ja, ja, also man ich muss auch immer, sagen, man wird auch immer wieder herausgefordert. Also das
ja. Ja, ich bin natürlich auch gezwungen, mir sämtliche Animationsfilme anzuschauen. Also wobei gezwungen, das klingt so, also ich habe einen guten Vorwand, in die alle reinzugehen, weil ich ja schauen muss, ob die für meine Enkel auch geeignet sind und so. Also früher war das affin. Jetzt gehen sie ja schon alle selbsttätig in die Kinos. Ich bin leider auch gezwungen, mir sämtliche Marvel-Filme anzuschauen, weil mein Enkel Leo, also das ist einfach seine Welt. Also das, wenn ich ihm irgendwie da folgen will, dann muss ich auch durch diese ganzen Iron Man und Batman und diese ganzen Men, also diese Superheldenwelt.
Ja, wobei ich finde das gar nicht mal so schlecht. Also weil ja. Also ich finde immer, also ich finde Animationsfilme. Ja,
finde ich ganz gut.
Finde ich richtig gut und ein paar von diesen Marvel-Filmen finde ich auch richtig spaßig und macht richtig Spaß, einfach mal sich damit zu rieseln zu lassen oder einfach mal eine andere Welt. Das ist ja genauso wie früher. Früher, aber wo ich noch jünger war, da gab es dann halt den kleinen Hobbit oder sonst irgendwas oder man hat halt einfach, weiß ich nicht, das waren andere Filme, aber im Endeffekt ist es ja auch eine reine Fantasiewelt. Es ist ja genauso wie bei den Fantasy-Büchern oder Fantasy-Filmen von früher. Ist es ja jetzt genauso, nur halt sind die Figuren halt einfach anders.
Ja, nee, also ist gar nichts dagegen zu sagen. Ab und zu finde ich es ein bisschen langweilig, aber ein paar finde ich auch richtig richtig gut. Wobei, Leo ist jetzt 15 und der schaut dann zum Teil Filme an, die mir dann schon so hart sind. Aber... Also Deadpool will ich, also das habe ich mir erspart, obwohl er mit Engelszungen auf mich einredet.
Nein, man kann den Enkeln auch noch widerstehen, das ist natürlich echt, da sind sie aber willensstark.
Ja. Nee, wenn ich will ich nicht, also das weiß er dann schon.
Wobei, was mir einfach auch aufgefallen ist, es wurde auch mal irgendwo in einem Buch erwähnt, zwischendurch, dass dieses Chronikschreiben auch teilweise ein Gemeinschaftsprojekt war. Also zwischen den Großeltern und Eltern und man ja doch auch austauscht, sich austauscht. Ja. Wie wichtig ist dieser Austausch oder diese Kommunikation auch für die eigene Familie teilweise gewesen?
Ja, also das... Also bei uns war das schon also eine schöne Sache. Es war so, ich war nur der angefangen hat. Und ich war natürlich dann der gesagt hat, passt schön auf, macht euch Notizen oder merkt es euch und erzählt es mir und ich tue das dann zusammentragen und sie das dann halt in eine Form bringen oder so. Also aber das war, also ein Gutteil dieser Anekdoten, die da gesammelt sind, also es sind ja 100, also ungefähr 100 sind es in dem Buch, also entweder kommen sie direkt als Anekdote oder sie sind verarbeitet in einem kleinen Aufsatz, in einem kleinen Kommentar oder so. Und ein Großteil dieser Anekdoten, die habe nicht ich gesammelt, sondern die wurden mir, also vor allen Dingen, also ja, von meiner Tochter, von meiner Frau, von meiner Gegenschwiegerin, also die Mutter meines Schwiegersohns, die Frauen waren halt besonders gut, aber auch also von meinem Gegenschwieger oder also es hat jeder eigentlich auch einfach mit dazu beigetragen. Und teilweise waren, also, und ich schreibe auch darüber, dass ich im Grunde ja eigentlich ein Typ bin mit einem relativ schlechten Situationsgedächtnis. ich muss immer unbedingt irgendwie was notieren, sonst bin ich verloren, sonst ist es also wirklich rettungslos verschwunden in meinem schlechten Gedächtnis. Aber also meine Familienmitglieder, die haben zum Teil, haben die noch nach Monaten, haben sie gewusst, ach du, da fällt kamen sie an und haben gesagt, weißt du eigentlich, habe ich dir schon erzählt, was mit Paul war oder was Leo jetzt wieder von sich gegeben hat? Und dann haben sie die ganze Situation wunderbar geschildert, so dass ich das eigentlich nur wirklich also festhalten musste. Also insofern ist dieses Buch auch also wie so ein Gemeinschaftswerk der Familie.
Aber es ist dann auch einfach, dieses Buch hat ja mehr oder weniger auch so dieses Familienleben oder beziehungsweise die Kommunikation untereinander auch ein bisschen mit angeregt.
Ja. Ja, also ich hoffe schon. Naja, also ich meine, das würde ich jetzt gar nicht. Also natürlich, es hat immer Spaß gemacht, diese Anekdoten zusammenzutragen, sie erzählt zu kriegen und so, das ist. Aber wir reden ja einfach doch also sehr viel über unsere Enkel. Das war ja immer unser Lieblingsthema diese ganzen Elternhäuser, die da also da mit beteiligt sind und also die Enkel waren schon immer ein großes Thema. Und wir sind ja eigentlich eine relativ aktive Familie, die sich doch relativ häufig sieht.
Ja, wie sind hier noch anderweitig schriftstellerisch tätig? Wie darf man das sich eigentlich der Unterschied zwischen dem Normalen, was sie normalerweise schriftstellerisch machen, und jetzt das zu dem Buch? Gibt es da große Unterschiede oder
ja,
nur vom ja. Sammeln her?
Nee, das ist, das ist einfach direkt biografisch, also nicht Auto, aber biografisch. Es ist einfach eine Dokumentation, also aus meinem ganz persönlichen Leben, und das mache ich sonst eigentlich nie. Also ich habe ja auch als Drehbuchautor hatte ich ja, also immer fiktionale Texte. Ich habe ja vor allem Krimis gemacht und auch sonst, also schreibe ich halt Romane oder auch gelegentlich mein Theaterstück, und das hat alles mit mir direkt, also erstmal nichts zu tun. Indirekt und insgeheim, also natürlich viel, aber es ist, also hier ist, also das, es hat einfach dieses Buch Enkelzungen hat natürlich eine total private Note. Also das ist ganz klar. Das
ist eine Herzensangelegenheit.
Ja, eine Herzensangelegenheit. Das haben Sie schön gesagt. Ich habe nach dem Wort gesucht.
Ja, also das ist ja auch einfach das. Es ist einfach eine Geschichte oder es ist ein Buch ja eines liebenden Großvaters. So kann man es eigentlich auch mal lieben der Großeltern im Allgemeinen. Das ist ja nicht nur.
Ja, dadurch, überhaupt.
Das ist ja nicht nur für von Ihnen die Anekdoten sind, sondern halt auch einfach von Ihrer Frau und von den anderen.
Ja, von den anderen Familienmitgliedern und so, die tauchen ja dann immer auch auf. Also wer, also derjenige, der, also der, der in der Rolle als Ansprechpartner also auftaucht, von dem, der hat diese Anekdote also praktisch auch gefischt. Der hat sie sich gemerkt und mir erzählt. Ja.
Nein, gibt das ist. Gibt es noch so andere Projekte, die Sie noch in Planung haben, oder war das jetzt so
das erste? In dieser Art.
In dieser Art oder in einer anderen Form auch nochmal?
Nein, ja natürlich. Also ich habe gerade einen Roman abgeschlossen. Muss mal schauen, was draus wird. Bin dabei, ein Theaterstück zu schreiben, also einfach ganz normales Schriftsteller-Dasein.
Also ganz normales Schriftsteller-Dasein, also wenn ich mir vorstelle, ich würde ein Theaterstück schreiben oder so, oder alleine schon ein Krimi oder ein Roman oder irgendwas Zeitgeschichtliches oder so, das könnte ich alles gar nicht. Ich kann eine Rezension schreiben, ich kann ein Interview führen, das kann ich, alles andere bin ich ungeeignet für. Und das, ich kann das gerne lesen und ich liebe es, das zu lesen, aber schreiben.
Ja. Nö, also ich finde es natürlich toll, Herr Eckert, dass Sie lieber Interviews führen, als selber was schreiben, weil auf die Art und Weise sind wir zusammengekommen, wir zwei.
Ja, finde ich auch in Ordnung so.
Ja,
ja, ich wünsche auf jeden Fall noch einen tollen Tag und war ein schönes Gespräch.
Ihnen auch.
Bis dann.
Ja, danke. Ciao.